gestern aufgehört haben. Wir sprachen über Anleitung zur Nachfolge, hatten über den vierten Aspekt Anwendung uns ein klein wenig unterhalten. Unter Gebet, wenn Punkt 1 geklärt ist, Ziele, ja? Wo ist Marie? Habe ich jetzt vergessen, mache ich gern. Ich mache nachher ein bisschen früher Schluss. Ja? Unter die Frage, wenn ich das Ziel geklärt habe, weiß, was ich will, den Auftrag, andere anzuleiten. Die Frage jetzt unter Gebet, wer sollte von mir angeleitet werden? Ich würde vorschlagen, ich wiederhole das, dass ihr hier während der Bibelschule überlegt, mit wem könnte ich zusammen, nicht unbedingt die ganze Zeit, aber vielleicht mal für eine begrenzte Zeit, daran arbeiten. Wer kann mir helfen? Wem kann ich helfen? Wer könnte mich anleiten? Von wem möchte ich dies oder jenes lernen? Es gibt eine Fülle von Talenten hier in der Bibelschule. Und das ist ganz legitim zu sagen, ich möchte meinetwegen von dem und dem in den nächsten 2-3 Wochen das und das lernen. In Frage, ob er bereit ist, ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen, mir da zu helfen. Es erfordert von euch die Bereitschaft, aus euch herauszugehen. Manche sind ein bisschen stolz und sagen, ich traue mich nicht. Das hat eigentlich nicht so viel mit Schüchternheit zu tun, sondern mehr mit Stolz. Und da darf man ja beten, dass der liebe Gott das abbaut. Dann die Frage, was? Du solltest dir für dich darüber Rechenschaft ablegen. Was habe ich eigentlich für Bedürfnisse? Wo bedarf ich persönlich der Anleitung? Damit du überschlagen kannst, wer kann mir hier helfen? Bedürfnisse im geistlichen Bereich, Gebet, Bibellesen, Studium, Stille, Gottvertrauen, Zeugnis, Bedürfnisse im persönlichen Bereich. Ich hatte gestern von der Mitarbeiterin erzählt und ich bin fest der Überzeugung, dass Gott Interesse daran hat. Nicht, dass wir jetzt hier nach dem letzten Modeschrei durch die Gegend stolzieren, aber auch nicht, dass wir wie die Vogelscheuchen hier irgendwie rumhängen, dass wir geordnet, auch äußerlich geordnet, im Leben stehen. Manche bedürfen hier der Anleitung. Sie meinen, es wäre eine geistliche Tugend, wenn man auf sein Äußeres nicht viel gibt. Das ist keine Tugend. Nicht, dass ihr jetzt gerade alle schon eure Spiegelchen vorholen und sagt, oh, hoffentlich ist noch alles in Ordnung. Das ist nicht nötig. Aber es ist schlecht, wenn jemand wie eine Verkehrsampel aussieht. Eine rote Nase, gelbe Zähne und grüne Augen hat. Das ist nicht so gut. Das Schlimme wären dann die gelben Zähne. Sicher, ist klar. Dass wir also hier versuchen, ein bisschen dran zu arbeiten. Es kann sein, dass er konkrete Schulung braucht bei irgendwelchen Bereichen. Das hat jetzt zunächst nichts mit geistlichem Wachstum zu tun oder mit persönlicher Entfaltung. Es gibt Bereiche, wo wir konkret Anleitung brauchen, Schulung brauchen. Was der Bernd Falbert gemacht hat, jetzt Beratung für, wie war das, Bürosystem oder was weiß ich, für Organisationen. Es kann sein, dass der ein oder andere von uns das nutzen sollte, so einen Mann hier zu haben, sich in Bezug auf Organisation beraten lässt. Wie kann ich ein bisschen mich selbst organisieren? Oder wie kann ich andere organisieren? Das gehört ja mit dazu. Das kann sein, dass der ein oder andere eine konkrete Schulung jetzt ausschließlich für Seelsorge benötigt. Und sagt, ich weiß nicht, wie ich andere seelsorgerlich betreuen, beraten kann. Hier brauche ich eigentlich Schulung. Und dass man zunächst mal versucht, die Bedürfnisse herauszufinden. Gemeinschaft. Viele Christen sind gemeinschaftsunfähig. Und wenn ich merke, dass der, mit dem ich arbeiten möchte, hier ein Bedürfnis hat, darf ich nicht darauf rumpicken, ich muss ihm helfen. Wenn ich merke, dass ich ein Bedürfnis habe, darf ich mich nicht immer in die Ecke stellen und mich selbst bemitleiden und sagen, ach, ich armer Kerl, ich kann einfach keine Gemeinschaft finden. Ich muss lernen. Mit Leuten reden. Mit denen reden und mir von denen Hilfe geben lassen, die offensichtlich gemeinschaftsfähig sind. Vielleicht sind sie sich darüber gar nicht bewusst. Aber dass man hier Anleitung vermittelt. Es gibt eine Fülle weiterer Dinge. Man könnte die ganze Palette jetzt durchgehen. Intellekt. Die 4 Bereiche, den sozialen Bereich, den körperlichen Bereich, dass man hier Anleitung gibt, wie man körperlich fit bleiben kann. Wir hatten einen Mitarbeiter, der hatte ständig starken Mundgeruch. Und man kann sagen, jetzt aus Liebe zum Herrn, das werden wir schon ertragen.
Wenn man in seine Nähe kommt, dann sagt man, morgen, wie geht's mir?
Das kann man. Oder man kann sagen, na, wir sind so stark im Glauben, wir erdulden es einfach. Aber das ist keine Hilfe. Das ist falsch verstandene Liebe. Es erfordert sehr viel mehr Mut und sehr viel mehr Geistlichkeit, ihm zu sagen, du, ich glaube, du brauchst Hilfe, das ist kein Problem. Keine Schande, wenn man Mundgeruch hat. Offensichtlich liegt ein Problem vor. Schlechte Verdauung oder was weiß ich. Und man sagt, du musst das unternehmen. Das ist so einfach. Einfach nur so ein bisschen mehr Zahnpasta schlucken oder ein paar Pillen schlucken oder so ein Mundspray. Einige sind vielleicht informiert, es gab in England Spree 73. Könnt ihr euch daran erinnern? Das war ähnlich wie in Brüssel, jetzt im vergangenen Jahr, eine Spree heißt sie, Spiritual Re-Emphasis. War eine ähnliche Großveranstaltung. War der eine oder andere von euch da? In London. Ihr habt vielleicht davon gehört. Die Mitarbeiter wurden dort unwahrscheinlich getrimmt auf Kleidung, die jetzt hauptamtlich dort in der Vorbereitung tätig waren. Auf Körperpflege, auf Mundgeruch, und da wurde folgende Geschichte erzählt von einem Mädchen, die jetzt damit nicht so viel anfangen konnte, das war für die alles neu. Die haben in England diese Polo-Pfefferminz, das sind diese Kreisrunden mit so einem kleinen Loch in der Mitte. Und dann haben sie so ein Unterarmspray denen empfohlen und Polo. Und haben nur gesagt, benutzt also den Spray und das Polo regelmäßig. Und da kam das Mädchen zurück und sagte also, mit dem Spray hat sie keine Schwierigkeiten, bloß das Polo immer unterm Arm zu halten. Das fällt ihr schwer. Da muss man also offensichtlich dann etwas genauere Anleitung geben. Bei den Mitarbeitern, die wir bei Campus hatten, dem mussten wir einfach sagen, du musst was gegen schlechten Atem tun. Auch für persönliche Evangelisation ist ja das ganz wichtig. Stell dir vor, du möchtest einem von der Liebe Gottes etwas erzählen und sagst, haben Sie schon gesagt? Wir haben in der Campusarbeit einen Mitarbeiter in Afrika und der hat erzählt, jetzt ganz ernsthaft, vor praktischen Einsätzen, wo sie die Leute rausgeschickt haben zum Evangelisieren, haben sie ihnen empfohlen, wechselt eure Socken. Weil es so stark einfach durchdrang. In euren Zimmern. Das ist wichtig, dass ihr euch da gegenseitig, dass ihr das ernst nehmt, euch gegenseitig helft. Und nicht das einfach laufen lassen, so auch soll sein. Es riecht halt immer so. Das gehört mit zur Anleitung, zur Nachfolge dazu. Man kann nicht sagen, wir leben hier auf einer so hohen geistlichen Wolke, da kommen noch ganz andere Wolken dazu. Und wenn ihr da dem nicht entgegenwirkt, da hat jeder seine eigenen Bedürfnisse.
Und Stille, ja.
Das gehört mit dazu, zur Anleitung.
Aber da wird man ja erst angesprochen, ja, jetzt auch von diesem
Geistkontest. Ja. Ja. Aber ihr könnt euch ja da einigen und euch gegenseitig gerade in euren Zimmern helfen, dass ihr Zeiten der Stille in euren Zimmern einhaltet. Das wird notwendig sein, wenn ihr wirklich da zur Ruhe kommen wollt. Und ich glaube, dass wir hier uns gegenseitig stark ermutigen und helfen können. Wir brauchen diese Stille. Und wenn ihr merkt, dass der eine oder der andere einfach nicht dazu kommt, helft ihm, macht ihm keinen Vorwurf. So haben wir das bei uns in der Bibelschule in Kepernay gemacht. Weil wir waren zu 15, glaube ich, in einem Zimmer. Und das war schön, das war herrliche Zeit. Wir haben uns doll gekabbelt. Ich war mit einem zusammen, wir haben uns einmal richtig verprügelt. So fromm waren wir. Und wir hatten dann immer zu zweit, glaube ich. Wir hatten einen ganz, ganz faulen Engländer bei uns im Zimmer. Die sind nicht alle, aber einer war ganz, ganz faul. Und wir wollten ganz, ganz geistlich sein, sind morgens immer ganz, ganz früh aufgestanden. Und dann haben wir ihn geschüttelt und geärgert und gepiesackt. Und haben gesagt, hier, Abraham stand früh morgens auf, Jesus stand früh morgens auf und du liegst immer noch im Bett. Und, oh, der war wütend. Und wir dachten, es ist furchtbar, so einen fleischlichen Menschen im eigenen Zimmer zu haben. Und haben gar nicht gemerkt, dass wir das waren. Aber nehmt euch diese Zeit zur Stille und versucht das zu finden, euch gegenseitig zu helfen. Wenn die Bedürfnisse einigermaßen abgeklärt sind. Ich weiß, hier und da und dort bedarf es der Anleitung, kommt natürlich die nächste Frage, wie begegne ich diesen Bedürfnissen? Und das ist eine Frage der Lehrmethodik. Und darauf werden wir uns wahrscheinlich nachher im Ansatz und dann morgen, übermorgen weiter konzentrieren. Die Lehrmethoden. Wie kann ich Wahrheit vermitteln? Wie kann ich hier weiterhelfen? Welche Möglichkeiten sind mir gegeben, jetzt dem anderen zu sagen, was er braucht, ihm zu helfen? Nicht nur zu sagen, dass meine Hilfe zur Erkenntnis von Wahrheit führt, dass mein Vermitteln von Wahrheit zur Hilfe wird, so wie es im Timotheusbrief gesagt wird, Gott will, dass alle Menschen geholfen werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das beschränkt sich nicht nur auf die Erkenntnis der Wahrheit in Bezug auf Erlösung, dass sie zum Glauben kommen. Gott will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass diese Erkenntnis so mitgeteilt wird, dass hilft. Gott will, dass wir den Leuten so helfen, dass die Hilfe, die wir ihnen anbieten, Wahrheit vermittelt. Es ist also nichts damit zu getan, dem anderen zu sagen, du riechst schon wieder. Das ist bestimmt wahr, aber keine große Hilfe. Es ist auch nichts damit getan, wenn ich einfach liebevoll immer drumherum rede und gar nicht ausspreche, was mich bewegt, weil es nicht zur Erkenntnis der Wahrheit führt. Die Ursula kam am Sonntagabend, ich glaube, ich darf das sagen, auf mich zu und sagte, ich möchte in diesem Semester mehr sagen, was mich bewegt. Darf ich das sagen? Das habe ich schon gesagt. Und ich halte das für einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Nicht nur unter Christen, sondern überhaupt, wenn Menschen zusammen sind. Weil eine der größten Schwierigkeiten im Zusammenleben darin besteht, dass man unbegründete Gedanken hat. Im Englischen wird es an einer Stelle so schön übersetzt, vain imaginations. Vorstellungen, für die man noch keine praktischen Anhaltspunkte hat. Man denkt nur, man lebt in den anderen hinein. Der denkt wahrscheinlich, der tut das wahrscheinlich, um mich zu ärgern. Wahrscheinlich hat er das absichtlich gemacht und der andere arme Kerl hat sich überhaupt nicht dabei gedacht. Und dann schmoren wir in unseren Gedanken und jubeln das immer weiter hoch. Und das prägt natürlich nachher unsere Einstellung dem anderen gegenüber und der weiß gar nicht, was los ist. Na, er fühlt sich betroffen. Und wir werden also hier uns damit beschäftigen, wie kann ich Wahrheit vermitteln? So vermitteln, dass es zur Hilfe wird. Und ich werde eine ganze Reihe Beispiele dafür geben. Die letzte Frage, die ich mir stellen muss, ist wann? All die guten Vorsätze nützen nichts, alle Ziele nützen nichts, wenn sie nicht zeitlich in irgendeiner Form begrenzt sind. Halt euch daran fest, schöne Ziele zu haben, ist wertlos, wenn du nicht weißt, wann du sie erreichen willst. Wenn du sie also nicht zeitlich festlegst. Und wenn ich mit einem konkret zusammenarbeite, sei es hier in der Bibelschule oder zu Hause, in der Jugendarbeit, und ich kann nicht mit allen in gleicher Intensität zusammenarbeiten, ich muss mich beschränken auf einige wenige, die ich anleiten will zur Nachfolge, da muss ich natürlich auch die Zeit überschlagen. Wie viel Zeit brauche ich, um diesem oder jenem Bedürfnis zu begegnen? Vielleicht eine Stunde, wo wir austauschen, einfach eine Gesprächsstunde. Schön, dann setzen wir uns für eine Stunde zusammen. Vielleicht müssen wir gemeinsam auf eine Freizeit gehen, damit wir mehr Zeit haben in der Gemeinschaft mit anderen Christen und diese Zeit benutze ich, um Wahrheit zu vermitteln. Ich hatte früher, als ich noch in Freiburg wohnte, manche der Campus-Mitarbeiter mitgenommen, wenn ich jetzt auf Freizeiten mit anderen Gruppen eingeladen war und die hatten dort keine große Aufgabe, sie sollten nur mit mir zusammen sein und hatten hier und da vielleicht mal eine Anregung bekommen, mit einigen der Freizeitteilnehmer zu sprechen. Aber mein Hauptanliegen war auf dieser Freizeit, immer wieder in Gebet, im Gespräch, auf der Fahrtzeit Wahrheit zu vermitteln. Nicht jetzt gewollt, bewusst hier, pass auf, jetzt kommt wieder der nächste Hammer und den musst du jetzt schlucken und dann musst du ihn verarbeiten, sondern einfach Zeit zu haben, um sich mitzuteilen. Es kann sein, dass man ein Wochenende einplant und sagt, wir wollen an diesem Wochenende bei mir zu Hause sein. Ich habe von Zeit zu Zeit, nicht regelmäßig, aber von Zeit zu Zeit Leute bei mir zu Hause für ein Wochenende. Damit die sehen, wie verhalte ich mich eigentlich in meiner Familie. Nicht, wie sieht es aus, wenn der vor Leuten steht, das sehen die Leute. Aber ich bin nicht unbedingt so, wie ihr mich seht. Ich bin anders. Und man hat automatisch eine bestimmte Vorstellung von einer Person, die man vor sich sieht, die nur redet. Diese Vorstellung wird völlig ernüchtert, wenn man diese Person zu Hause sieht, beim Abwaschen oder beim Familienstreit oder beim Spielen mit der elektrischen Eisenbahn. Alle Illusionen verschwinden auf einmal, wenn man merkt, oh, ich dachte, das wäre so ein geistlicher Leiter und der spielt mit der elektrischen Eisenbahn. Wie passt das zusammen? Und es kann ganz schön positiv ernüchtern und normalisieren. Meine elektrische Eisenbahn steht übrigens noch, falls der eine oder andere damit nochmal spielen möchte. Die wird bald wieder abgebaut. Die wird jedes Jahr seit 3 Jahren zu Weihnachten rausgeholt. Ich hatte sie, als ich zum Glauben kam, mit 15 Jahren beiseite gestellt, weil ich keine Zeit mehr hatte und halte es jetzt für notwendig für mich und für die Kinder und für die Gäste, die wir von Zeit zu Zeit haben, dass ich das Ding zu Weihnachten immer wieder aufbaue. Dass man also ein Wochenende sich Zeit nimmt, um bestimmte Dinge zu vermitteln. In Wahrheit. Vielleicht eine Fachtagung. Gerade wenn es jetzt um bestimmte Probleme geht, wie Seelsorge oder Fragen, die anstehen. Wie ist es eigentlich mit der Glaubwürdigkeit der Bibel? Da kann man sich nicht in einem Stundengespräch zusammensetzen und das vermitteln. An einem Wochenende im Familienbetrieb hat man auch kaum Zeit dafür. Dann nimmt man sich Zeit für eine Fachtagung. Entweder man geht mit dem, den man anleitet, zusammen dorthin oder man schickt ihn dorthin und sagt, lass dich doch für dieses bestimmte Problem von dem und dem anleiten. Noch ein weiterer Punkt, der gut Wahrheit vermittelt, Arbeit. Wir hatten bei uns in Freiburg einen ganzen Haufen Studenten, die kamen und ihre seelsorgerlichen Fälle vortragen wollten. Die wollten in die Seelsorge kommen. Das klingt ja so gut, wenn Leute in die Seelsorge kommen wollen. Und meistens, nicht immer, ich möchte dich also nicht entmutigen in diesem Punkt und sagen, oh, jetzt dürfen wir gar nicht mehr kommen und Fragen stellen oder so. Aber meistens wollten die einem nur die Zeit klauen. Und es war erfrischend zu sehen, wie kurz diese Seelsorgegespräche waren, wenn ich sage, du, lass uns doch dieses Problem im Garten beim Unkrautzupfen behandeln. Die waren eben nur mit ihrem Problem fertig. Nicht mit dem Unkraut, aber dann war alles schon geregelt und geklärt. Manche, besonders manche Christen, haben es sehr, sehr nötig, praktisch zu arbeiten. Es gibt eine Reihe von Predigern oder von Leuten in christlicher Arbeit, die Jungscharen und Kindergottesdienst leiten, die meinen, es wäre unter ihrer Würde, sich schmutzige Finger zu holen. Und es ist notwendig, dass man im gemeinsamen Arbeiten zusammensteht, um geistliche Wahrheit zu vermitteln. Ja?
Wahrheit vermitteln, was heißt das?
Den Bedürfnissen auf diesen verschiedenen Bereichen zu begegnen. So wie wir das beim Paulus im Timotheus gelesen haben, du bist nachgefolgt meiner Lehre, meinem Glauben, meiner Weise. Du hast also meinen ganzen Lebensstil beobachten können. Und wenn ich jetzt merke, dass einer, meinetwegen in Bezug auf Kleidung, einer, mit dem ich Zeit verbringen möchte, Schwierigkeiten hat, werde ich mich mit ihm zusammensetzen und vielleicht mal drüber sprechen. Na, eigentlich gibt es nur eine gemeinsame Ansicht, man sollte ordentlich gekleidet sein. Jetzt in Bezug auf Mode gibt es unterschiedliche Ansichten und da kann man nicht so viel mitreden. Bloß wenn ich merke, er läuft also wie der letzte Modefummel da durch die Gegend, werde ich ihm vielleicht mein warnendes Wort mit auf den Weg geben. Aber wenn er ordentlich gekleidet rumläuft, ist mir das verhältnismäßig egal. Nur wenn es nicht ordentlich ist und wenn es negativ provoziert, diese Phase scheint so ein bisschen vorbei zu sein, dann würde ich ihn daraufhin ansprechen. Aber ich würde nicht sagen, du musst jetzt so viel oder so wenig Lippenstift nehmen, weil ich ja selbst auch keinen nehme. Da kann ich also nicht viel sagen. Ja, aber ordentlich, meinst du nicht ordentlich und sauber, dass das... Ja. Ich würde... Zum Beispiel...
Ja, sagen wir mal, gerade Gemeinschaft oder so.
Ja. Ich würde versuchen, ihn nicht auf spezielle Kleinigkeiten festzulegen, sondern zunächst ihm zu helfen, aus sich herauszugehen, Menschen anzusprechen, sich zu öffnen, anderen in Liebe zu begegnen. Und das kann man selten nur durch das bloße Reden tun. Da brauchte man wahrscheinlich Umgang auf einer Freizeit mit anderen Leuten, um immer wieder das vorzuleben, zu zeigen, ihm zu helfen, ihn bewusst mit einzubeziehen in Gespräche, ihn förmlich da hineinzustupsen, dass er aus sich herausgehen muss. Ja, gern?
Ich glaube, als sehr wesentlich an mir, das ist, dass ich praktisch auf den anderen zugehe und ihm mich anvertraue. In dem Moment ist er auch bereit, mir sein Vertrauen zu geben.
Ja.
Allerdings nicht mit jedem machen.
Ja. Ja. Es geht mir also hier nicht darum, dass wir alle auf eine Richtung drillen und jeder sich jetzt vor jedem öffnet und sagt, so bin ich, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, dass Christen in die Lage versetzt werden, zur Gemeinschaft zu provozieren und Gemeinschaft zu praktizieren. Ja. Aber ich soll dem anderen ja Vertrauen entgegenbringen, egal wie er sich verhält. Und dann natürlich auch Gemeinschaft kann ich nur in dem Maße mit dem anderen praktizieren, wie er bereit ist, Gemeinschaft, sich für die Gemeinschaft zu öffnen. Es geht mir also nicht darum, dass wir nachher so 0815-Typen haben, die alle im Gleichschritt geistlich marschieren, sondern vielmehr eine Basis zu legen, dass sie einen Blick dafür bekommen, und da muss jeder sich sowieso in seiner Persönlichkeit entfalten. Die alle jetzt im geistlichen Einheitslook durch die Gegend marschieren. Darum geht es mir nicht. Aber deshalb ist die Frage wahrscheinlich sehr berechtigt, sehr notwendig, dass das geklärt wird. Es könnte der Eindruck da entstehen. Du wirst merken, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, angenommen du leitest eine Jungschau oder eine Jugendgruppe, dass da Einzelne sind, von denen du merkst, die brauchen mehr Anleitung, die sind bereit, wirklich mitzuarbeiten. Und mit denen möchte ich mehr Zeit verbringen. Und dann wirst du merken, die brauchen Korrektur, die brauchen Hilfe. Genauso wie ich Korrektur und Hilfe brauche. Und da muss ich sehen, dass ich dem gerecht werde, so weit wie möglich. Gehen wir gerade noch einmal einen Schritt weiter. Ich würde vorschlagen, dass ihr hier einfach mal bei euch selbst anfangt und fragt, was sind meine persönlichen Bedürfnisse? Dass ihr überlegt, mit wem könnte ich hier während der Bibelschulzeit für eine begrenzte Zeit vielleicht mal von Zeit zu Zeit innerhalb des Teams, außerhalb des Teams zusammenarbeiten, um das nur mal so provisorisch durchgespielt zu haben, wie könnte man einen anderen anleiten in der Nachfolge. Wenn du zurückkommst nach Haus, wird es so aussehen, dass du hier in der Mitte stehst und in der Mitte deines Lebens sollte Jesus sein und du solltest andere anleiten. Leute, mit denen du zusammenarbeitest, vielleicht fünf, vielleicht vier, vielleicht nur ein, spielt keine Rolle. Der Dwight Wadsworth, mein Vorgänger hier, hatte einmal vor Jahren einen Satz geprägt, der mich sehr beeindruckt hat. Wenn Gott mir nur einen einzigen schenken würde, den ich anleiten könnte in der Nachfolge, würde sich jegliche Arbeit, die ich tue, lohnen. Ich brauchte keinen großen Erfolg, brauchten sich nicht viele bekehren. Alles andere wäre unwie, wenn ich nur einen einzigen hätte, in den ich mich hineinlegen könnte, um mich zu vervielfältigen, zu verdoppeln. Und das ist Wahres dran. Beschränk dich also nicht damit, ein großes Programm zu haben, um schöne Schaufensterarbeit vorweisen zu können, zu sagen, guck, was ist bei uns alles los. Du sagst gar nicht, wenn viel los ist, sag nichts. Lass dir von Gott Leute zeigen, die du anleiten kannst, die sich vervielfältigen, multiplizieren. Vielleicht nur einen, vielleicht mehrere, die dann in der Lage sind, wie Paulus das dem Timotheus sagt, was du von mir gehört hast und der vielen Zeugen, der vielen hier, den treuen Menschen, was für Menschen? Die in der Lage sind, wieder andere anzuleiten. Damit das, was wir bei Jesus gesehen haben, diese Kreise, sich entsprechend vervielfältigt und zunimmt. Wir werden nachher noch einmal später auf dieses Schema zu sprechen kommen. Könnt ihr euch daran erinnern, bei Jesus war die Masse da, dann die 500, dann die 120, dann die 70 und dann die 12 und dann die 3. Und wenn man die Welt mit dem Evangelium erreichen möchte, muss man ganz klein anfangen, muss den Mut haben, sich auf wenige zu konzentrieren, ohne die vielen zu vernachlässigen. Jesus hat die vielen nie nach Hause geschickt. Die Konzentration auf die wenigen ging nie auf Kosten der vielen. Aber in jeder Bibelstunde, in jedem Gespräch, bei jeder Wundertat, in jeder Massenpredigt hatte Jesus es immer auf die wenigen abgezielt, auf die er sich konzentrieren wollte. Die anderen durften dabei sein, aber gemeint waren die wenigen. Und es ist entscheidend, dass wir lernen, uns hier zu beschränken. Ja? Es kann sein, dass man andere vernachlässigt. Du musst irgendwo deine Grenzen finden und sehen, wie viele Leute kann ich verkraften und mit wie vielen kann ich mich beschäftigen. Kann ich mich intensiv um 20 kümmern oder nur um 3? Und wenn ich mich vervielfältigen möchte, wenn ich jemanden anleiten möchte, damit er später mal die gleiche Arbeit tut, bedarf der mehr Aufmerksamkeit als die anderen. Offensichtlich. Und es lässt sich gar nicht vermeiden. Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Kindern als mit anderen Kindern. Das heißt nicht, dass ich andere Kinder ignoriere, aber wenn bei uns Kinder sind, die zu Hause uns besuchen, mir geht es darum, dass meine Kinder die Wahrheiten, die ich vermitteln möchte, lernen und verstehen. Die anderen Kinder dürfen mir zuhören. Sie werden nicht schlechter behandelt, aber gemeint sind immer meine Kinder. Und ich glaube, dass Jesus dieses Prinzip vorgelebt hat. Die anderen fühlten sich in dem Sinne nicht ausgeschlossen, die waren gar nicht bereit, mehr Zeit zu investieren, konnten es vielleicht auch nicht. Dass das, was in der Campusarbeit in Berlin, in Freiburg, in Erlangen praktiziert wird, der Dieter Boy, der in Freiburg die Arbeit leitet, konzentriert sich auf 7 oder 8 Jungs, mit denen arbeitet er intensiv zusammen, trifft sich mit denen. Das ist eine Agape, das ist eine Aktionsgruppe. Und diese Leute betreuen selbst ihrerseits jetzt wieder eine Gruppe im Kleinen und in sehr beschränktem Maße praktizieren wir das hier mit den Teams. Ich werde mehr Zeit mit den Teamleitern verbringen als mit den anderen für euch. Nicht nach dem Auswahlprinzip, sondern hier mehr von der Notwendigkeit her bestimmt. Und diese Teamleiter werden mehr Zeit mit euch verbringen als mit den anderen Leuten. Ergibt sich einfach so, weil das so eingeteilt worden ist. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Und ich glaube, dass hier das Geheimnis christlicher Multiplikation liegt. Warum die ersten Christen sich so sagenhaft vervielfältigt haben. Weil die nicht als Einheitshaufen irgendwo gesessen haben, sondern verantwortlich mitgearbeitet haben und Verantwortung für andere übernommen haben. Jeder von uns ist dazu berufen, Leiter zu sein. Leiter zeichnet sich nicht durch die Zahl derer aus, die ihm nachfolgen, sondern dadurch, dass er einen oder zwei betreut. In dem Augenblick leitet er. Lerne, andere zu leiten. So muss man lernen. Am Beispiel des Nehemia kann man da viel, viel lernen. Und wir werden das ja noch Ende des Semesters vom Gerald Kunzelmann vorgetragen bekommen. So viel zu dem zweiten Themenkreis. Erster Themenkreis, Glaubensziele. Zweite Themenkreis, Anleitung zur Nachfolge. Dritte Themenkreis, Lehrmethoden. Wie kann ich Wahrheit vermitteln? Und anstatt jetzt euch da etwas vorzutragen, möchte ich euch bitten, dass ihr in 2, 3, 4er Grüppchen, also da wo ihr sitzt, zunächst euch folgende Fragen versucht zu beantworten. Und ich gebe euch dafür ungefähr 5 Minuten Zeit, dann haben wir die letzten 5 Minuten noch Zeit, einiges über das Projekt zu sagen. Erste Frage: Was hilft mir, Wahrheit zu verstehen? Nicht nur jetzt, braucht ihr nicht weiter zu schreiben, was hilft mir, Wahrheit zu verstehen? Damit ist nicht nur geistliche Wahrheit gemeint, biblische Wahrheit, sondern Zusammenhänge. Was hilft mir, eine Sache zu erfassen? Was hilft mir beim Verständnis? Meinetwegen von der Funktion eines Autos oder von der Funktion eines Fernsehapparates. Wie kann ich am besten lernen? Darum geht es bei dieser Frage. Was hilft mir, Wahrheit zu verstehen, Zusammenhänge zu erfassen? Zweitens, welche Schwierigkeiten habe ich, Wahrheit zu vermitteln? Was fällt mir schwer, Wahrheit zu vermitteln? Kann ich mich nicht ausdrücken, kann ich nicht illustrieren, kann ich Zusammenhänge nicht aufzeigen, kann ich mich nicht laut genug bemerkbar machen? was fällt mir schwer? Man kann es auch auf geistliche Dinge übertragen. Kindergottesdienst. Was fällt mir schwer, geistliche Wahrheiten oder im Gespräch mit einem anderen mitzuteilen? Welche Schwierigkeiten habe ich beim Vermitteln von Wahrheit? Und drittens, welche Möglichkeiten habe ich, Wahrheit zu vermitteln, Dinge zu erläutern und zu erklären, Zusammenhänge aufzuzeigen? Möglichkeit jetzt nicht nur auf das Reden beschränkt, aber auch hier kann man eine ganze Palette durch den Vortrag aufzeigen, der über das, wo man also mit Worten Dinge erläutert. Nicht in Form eines Vortrags, sondern da gibt es auch eine Fülle anderer Möglichkeiten, mit Worten Wahrheit oder Zusammenhänge zu vermitteln. Oder über das Reden hinaus. Was vermittelt Wahrheit? Welche Möglichkeiten habe ich? Das ergänzt ein klein wenig die erste Frage. Was hilft mir, Wahrheit zu verstehen? Daraus kann man dann die Ableitung für die dritte Frage ziehen. Und das vierte. Woher weiß ich, ob ich Wahrheit vermittelt habe? Die Frage nach der Kontrolle. Woher weiß ich, ob ich Wahrheit vermittelt habe? Nehmt euch ein klein wenig Zeit, über diese Fragen nachzudenken, darüber zu sprechen, jetzt gerade mit eurem Nebenmann, mit eurer Nebenfrau oder mit eurem Hintermann, zu zweit, zu dritt, könnt euch einfach gerade ein bisschen darüber unterhalten. Nach 5 Minuten breche ich das ab, um einiges über das Projekt zu sagen und vielleicht auch noch einige Fragen zu beantworten, die damit zusammenhängen.